Die Sozialdemokratie macht einfach nicht mehr die Politik, für die sie eigentlich zuständig gewesen ist. Es kann doch nicht sein, dass der Parteipräsident einer schweizerischen Partei sagt, der Donald Trump soll mit sich selber Geschlechtsverkehr treiben. Meine, so redet man nicht. In der SP-Führungsriege sind lauter Leute, die vom Kreissaal in den Hörsaal und vom Hörsaal in den Ratssaal gewandert sind. Die haben keine Beziehung mehr zur werktätigen Bevölkerung. Herr Molina, der ist ja auch der Meinung, dass das Kopftuch für die Frau etwas Tolles ist. Der Mann hat nicht begriffen, das Kopftuch ist ein Herrschaftsinstrument über die Frauen. Und wenn man das nicht begreift, dann glaube ich, hat man in der SP nichts verloren. Weil die Antifa, das ist wohlstandsverwahrloster Pöbel. Von denen muss man sich klar distanzieren. Wenn man für eine 10-Millionen-Schweiz einsteht, dann ist halt fertig mit Rehlein im Walde, sondern da werden die Wälder einplaniert und dann baut man Häuser hin. Wir können nicht überfüllen, wir können die Schweiz nicht überfüllen. Man sagt mir immer wieder, ja, aber wir brauchen Fachkräfte. Das ist doch eine neue Form von Kolonialismus. Bomschneider ist eine klassische Linksaußenpolitikerin, die keine Ahnung hat. Ich glaube nicht, dass die eine Beziehung hat zur werktätigen Bevölkerung. Und der Herr Jans genauso gleich. Die EU ist ein Popanz. Die sitzen wie eine Schulklasse im Büro von Donald Trump. Und er sagt ihnen, wo es lang geht. 8 Leute sitzen da wie Schulkinder und hören dem Rektor zu. Warum man da so derart hinterher rennt und das unbedingt dabei sein wollen, das verstehe ich nicht. Was die deutsche SPD macht und auch Merz jetzt auch mit der Brandmauer, mit der AfD nicht zu reden, bitteschön, 15 Millionen Menschen wählen AfD. Und da kann man doch nicht sagen, mit denen reden wir nicht.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich, dass wir einen hochprominenten und einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung haben. Wir haben nämlich mit einem sozialdemokratischen Urgestein, einem Doyen der SP Schweiz, haben wir heute das Vergnügen. Hartmut Attenhofer, 77-jährig, ehemaliger höchster Zürcher, Präsident des Kantonsparlaments Zürich und auch Statthalter. Dieses Amt hat er für Zürich, für die SP Zürich, anno dazumal erobert. Und nun sind Sie, Herr Attenhofer, aus dieser sozialdemokratischen Partei Schweiz, der SP Schweiz, ausgetreten. Mit einem Brief, einen Knall haben Sie ausgelöst. Sagen Sie vielleicht Ihre Hauptgründe. Warum sind Sie aus der SP Schweiz ausgetreten? Was ist ursächlich für diesen Parteiaustritt nach rund 50 Jahren Mitgliedschaft?
Also die Ursache, die sind natürlich sehr alt. Die sind über 10 Jahre alt. Vor über 10 Jahren habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, was soll ich eigentlich noch in dieser Partei? Aber dann hat man natürlich mal das Gefühl, halt, ich habe für die Partei etwas gemacht, etwas getan, ich habe das lange unterstützt, da kann man jetzt nicht einfach davonrennen. Also fahnenflüchtig werde ich nicht, aber ich habe mir überlegt, dann am Schluss, wenn das Heer aufhört zu kämpfen, dann kann man nach Hause gehen. Also ich bin kein Fahnenflüchtling. Es ist die SP macht einfach, die Sozialdemokratie macht einfach nicht mehr die Politik, für die sie eigentlich zuständig gewesen ist. So, und jetzt ganz akut ging das los mit dem 7. Oktober 2023 mit dem Angriff der Hamas auf Israel. Da hat am anderen Tag die Parteileitung sich geäußert dazu und gesagt, ja, das sei schon schlimm, aber das hätte etwas zu tun mit der israelischen Politik. Und dann riss für mich der Film. Da habe ich mir gesagt, wie kann man nur derart instinktlos so etwas sagen. Das keine Analyse gemacht, nichts, sondern einfach ein Aber hinterherfügen. Da kann ich ja auch sagen, ja, wenn eine Frau vergewaltigt wird, ja, das ist natürlich schlimm, aber man muss natürlich schon berücksichtigen. Das geht nicht. Mhm. Wissen Sie, so etwas geht nicht. Gut, das war vor 2 Jahren und ich habe mir dann gesagt, vielleicht war das nur ein Ausrutscher und vielleicht wird das ja besser. Aber es wurde und wurde nicht besser. Mhm. jüngst jetzt halt mit diesen ganzen Ereignissen in Bern, da gab es riesige Demonstrationen mit Brandstiftungen, nachdem die Geiseln schon freigelassen worden waren von der Hamas, hat man in Bern nochmal demonstriert und Häuser angezündet und so weiter. Und es kam keine Distanzierung von der SP. Das finde ich unter jeder Kritik. Und da habe ich mir gesagt, so, also, wenn das jetzt so weitergeht, jetzt ist Schluss. Ich kann das nicht mehr tragen.
Also Sie schreiben in Ihrem Brief, nach langem Nachdenken hätten Sie da den Entschluss gefasst und das Fass überlaufen hat eigentlich diese Demonstration, diese Schande von Bern, wie sie in den Medien betitelt wurde.
Ja, die Schande von Bern, natürlich. Ja, das hat dann. Aber der Entscheid ist eigentlich schon gefallen Mitte September. Und dann ging ich aber 2 Wochen in die Ferien, habe mir gesagt, gut, noch einmal eine allerletzte Chance, überleg dir das gut, ging in die Ferien, kam zurück und dann passierte das mit Bern und dann war Ende. Das war Schluss. Die Partei hat sicher in ihrer Geschichte sehr viel Gutes auch erreicht und auch Gutes getan, aber wie sie sich jetzt verhält, das ist für mich nicht mehr tragbar. Es gab schon Situationen mit Gesprächen mit Kollegen, die haben mich dann jeweils darauf angesprochen, ja, aber du bist doch auch in der SP, was macht ihr denn da? Und dann musste ich dauernd diese SP verteidigen und das kann ich nicht mehr.
Haben Sie auch das Gespräch gesucht zur Parteispitze, zu Herrn Wermuth, Frau Meier, vielleicht anderen kantonalen Grössen? Hat man da auf Sie wie reagiert vielleicht auch?
Also man hat zum Beispiel, als die JUSO eine Erklärung herausgaben und behaupteten, die Polizei in der Schweiz sei rassistisch und die Bevölkerung hätte völkisches Gedankengut. Dann habe ich der Partei geschrieben und gesagt, was geht hier eigentlich los? Da hat man mir so Antwort gegeben, ja, die JUSOs, die sind eben eine eigene Partei, eine Partei innerhalb der Partei. Und das heißt für mich als normales Parteimitglied, ich muss 2 Parteien finanzieren. Und das ist für mich nicht tragbar. Also solche Kontakte hat es gegeben. Die letzten Kontakte waren kurz nach den Ferien. Noch einmal habe ich gesagt, ich erwarte von der SP, dass sie einen Satz sagt, nämlich: Hamas soll aufhören und die Geiseln freilassen und dann ist der Krieg vorbei. Das muss die SP sagen. Nicht irgendetwas anderes, sondern das muss die SP sagen, weil das ist der Kern der Sache. Kam keine Antwort. Dann ist natürlich der Fall klar.
Also Sie schreiben, wenn ich das richtig interpretiere, in Ihrem Brief geht es um Gaza, um die Nahostpolitik der SP, Sicherheitspolitik generell, aber es geht eben auch um diese verbalen Entgleisungen, wenn ich das richtig sehe. Sie schreiben da über dieses «Fuck you, Mr. President» von dem Co-Präsidenten Cedric Wermuth. Sie schreiben aber auch über eine Tamara Funicella, die Feministin, oder eine Anna Rosenwasser, die da sich über diese Frauenfußballerinnen in einer ziemlich, sagen wir mal, unverschämten Art und Weise geäußert haben. Ist es diese junge Generation, an der Sie sich auch stören oder vor allem stören? Was ist da beim Personal? Was widerstrebt Ihnen da?
Ich störe mich nicht an den jungen Leuten, ich störe mich an den dummen Leuten und an denen, die absichtlich solche dummen Sachen rauslassen. Es kann doch nicht sein, dass der Parteipräsident einer schweizerischen Partei, politischen Gefüge der Schweiz haben wir zuoberst den Bundesrat, das ist die Regierung, dann haben wir die Parlamentspräsidenten und dann kommen die Parteipräsidenten. Also das ist eine ganz hohe Stufe. Und da kommt der sozialdemokratische Parteipräsident und sagt, der Donald Trump soll mit sich selber Geschlechtsverkehr treiben. Ich meine, so redet man nicht. Das kann man von mir aus in Trautelheim, kann man das von mir sagen, aber ich will es nicht hören und das gehört nicht an die Öffentlichkeit. Das Zweite ist, bei der Europameisterschaft im Frauenfußball haben 2 Nationalrätinnen, Sie haben die Namen genannt, die haben sich gesagt, sie freuen sich, den lesbischen Fußballerinnen einen Monat lang zusehen zu können. Das sind üble sexistische Sprüche. Und das hat keine Konsequenzen gehabt. Die beiden Frauen wurden nicht in den Senkel gestellt. Man hat die Schultern gezuckt und von, ja, das ist halt mal so dahergesagt. Dahergesagt an einem Stammtisch, ja, aber doch nicht von Partei, von Nationalratsmitgliedern. Das ist unmöglich. So redet man nicht. Man ist nicht reif für dieses Parlament. Man soll aufhören.
Sind Sie ein Einzelfall in der Partei? Was ist die Resonanz? Was hören Sie? Wie ist das Feedback jetzt auf Ihren Parteiaustritt? Haben Sie Zuspruch? Ein Sturm der Entrüstung? Was hören Sie? Was vernehmen Sie?
Also bis jetzt habe ich natürlich vor allem per Mail und per SMS und jetzt auch sind die ersten Briefe eingetroffen. Ich habe nur positive Reaktionen. Es gibt viele Leute, die mir schreiben, sie teilten nicht ganz alle meine Ansichten, aber im Großen und Ganzen hätte ich vollkommen recht. Es wäre ihnen auch schon verleitet, in dieser Partei zu sein. Das waren Parteimitglieder, haben mir geschrieben. Auch andere Leute haben geschrieben und gesagt, ja, sie hätten das ja immer gesagt, mit dieser SP kann man nicht mehr kutschieren. Sie wären früher vielleicht mal Wähler gewesen, aber das geht jetzt nicht mehr. Ich habe nur positive Reaktionen. Es gibt Ausnahmen, das ist im Tagesanzeiger, im Artikel, der hat eine Kommentarfunktion, da kann der Leser sich einklinken, da sind jetzt 140 Meldungen drauf, davon sind 2/3 bis 3/4 positiv oder neutral. Und dann gibt es natürlich die, die einfach mit Schaum, wenn sie das Wort Israel hören, haben sie Schaum vor dem Mund und dann wird die Sicht unklar.
Bestürzt Sie das auch auf eine gewisse Weise? Ich meine, Sie waren jetzt fast 50 Jahre in dieser Partei, dass Sie damit ansehen müssen, wie Sie so viel Zuspruch erhalten, wie so viele Leute sagen, ja, diese Partei ist im Niedergang, ist da Hopfen und Malz quasi verloren für die SP Schweiz?
Das glaube ich nicht. Ich hoffe, dass es Personalwechsel gibt in den nächsten Jahren und dann allenfalls eine Neuorientierung. Aber so sicher ist es nicht. Ich vermute mal, man wird auf nationaler Ebene die Wahlen verlieren, auf lokaler Ebene in der Stadt Zürich nicht. Da wird die SP vielleicht sogar noch vorwärts machen. Aber das hat dann mit der Zusammensetzung der Wählerschaft zu tun in der Stadt Zürich. Die Stadt Zürich hat einen riesengroßen Anteil an gut verdienenden Leuten und die wollen die SP stärken, weil die SP sich ja genau für diese Leute einsetzt. Es werden Wohnungen, auf Drängen der SP hin werden Wohnungen gebaut und die werden von Leuten bezogen, nicht von werktätigen Bevölkerung, nicht vom Gleisarbeiter, sondern die werden von Akademikern bezogen, die dann mit 60-70% Arbeitsaufwand diese Wohnungen finanzieren können, weil sie zu tief im Einkommen sind. Sie senken ihr Einkommen, dass sie in diese Wohnungen kommen. Das beobachte ich schon sehr, sehr lange und es bestätigt sich alles. Alle Erfahrungen, die ich damit mache, wenn ich mit Leuten rede, mir haben schon Leute gesagt, sie hätten sich beworben für die Wohnungen, aber seien nicht dazu gekommen und hätten jetzt, nachdem alle Wohnungen bezogen sind, sich erkundigt, wer da drin ist. Es sind keine Arbeiter da drin. Ne? Mhm. Der VBZ-Busführer, der wohnt nicht in diesen städtischen Wohnungen. Mhm. Es ist der Zahnarzt, der mit 60% zahlt, arbeitet.
Sie sind vor fast 50 Jahren der SP Schweiz beigetreten. Da waren Sie rund 30-jährig, können wir mal grob gesagt sagen. Was war ausschlaggebend, um sich parteipolitisch für die Sozialdemokratie zu engagieren, um dieser Partei beizutreten? Was war da ausschlaggebend?
Ja, ich habe gesehen, dass es Probleme gibt in der Gesellschaft, nicht? Das ist ja offensichtlich, das gibt es immer. Und ich habe mir umgesehen, wer ist glaubwürdig bei der Bearbeitung dieser Probleme, bei der Lösung dieser Probleme. Und am glaubwürdigsten war die SP. Es gab damals noch keine Grünen, aber die kommen überhaupt nicht mehr in Frage für mich. Also die SP hatte damals vor 50 Jahren, hatte sie noch Aufgaben und sie schickte sich darin, diese Aufgaben zu lösen. Mhm. Nämlich für die werktätige Bevölkerung zu Sicherheiten herauszuholen, Profite herauszuholen für die werktätige Bevölkerung, zusammen damals noch mit den Gewerkschaften. Und heute muss ich sagen, in der SP-Führungsriege sind lauter Leute, die vom Kreissaal in den Hörsaal und vom Hörsaal in den Ratssaal gewandert sind. Die haben keine Beziehung mehr zur Bevölkerung, zur werktätigen Bevölkerung, und die machen Politik. Und die haben zum Teil heute halt gute Einkommen, ab 100.000 bis 150 oder 200.000. Und für die machen die Politik. Sie machen für diese Leute Politik.
Was war damals für Sie vernünftige Sozialdemokratie? Was ist das? Was heißt das? Also was hieß das damals vor 50 Jahren, vielleicht auch in der Zeit Ihrer politischen Karriere? Was würden Sie sagen, wenn Sie sagen, heute läuft so vieles schief in der SP oder auch generell in der Sozialdemokratie? Was würden Sie sagen, was ist der Kern? Worum geht es in der sozialdemokratischen Politik?
Ein Beispiel aus Zürich. Vor 50 Jahren hat man sich dafür eingesetzt, dass das Personal des öffentlichen Verkehrs bessere Löhne bekommt, bessere Arbeitsbedingungen bekommt. Das bedeutet natürlich, dass man darauf achten muss, dass Geld hereinkommt. Heute ist es anders. Heute hat die SP jetzt in der Volksabstimmung durchgebracht, dass man die Kosten für den öffentlichen Verkehr halbiert. Das bedeutet für die Stadt Zürich, dass sie jährlich 100 Millionen Franken verliert. Und eigentlich diese 100 Millionen Franken hätte ich eben besser, lieber gesehen, in besseren Löhnen und im Ausbau des ÖV-Netzes. Aber das kann man jetzt nicht mehr machen, weil das Tramfahren mit einem Franken pro Tag viel zu billig geworden ist. Jeder Mensch, gerade in der Stadt Zürich, kann sich ein ÖV-Abonnement von 700, 800 Franken leisten. Das ist kein Problem. Aber jetzt ist es auf die Hälfte heruntergemacht und das Geld fällt jetzt in der Kasse.
Wann ist die soziale Politik, die sozialdemokratische Politik auf die schiefe Bahn gekommen? Wann würden Sie das festmachen? Mit welchen Themen, welchen Leuten? Wann ist man da bei der falschen Abzweigung oder bei welcher Abzweigung ist man falsch abgebogen?
Wann genau das war, weiß ich nicht. Aber es hat natürlich etwas mit dem Fortschritt zu tun. Die SP hat für bessere Löhne, bessere Verhältnisse gekämpft. Und diese Verhältnisse wurden verbessert. Die Löhne sind gestiegen. Und es wurden massenhaft Akademiker ausgebildet und die suchten natürlich Stellen und die haben sich zum Teil bei der SP niedergelassen. Und so kam es zu einer Umschichtung innerhalb von der SP. Von der Basis, von der werktätigen Basis ist man aufgestiegen zu den Leuten mit 100.000 Franken. Das bildet sich ja auch ab innerhalb der Führungsstruktur der SP. Es gab in der Führungsstruktur der SP auch schon vor 50 Jahren, gab es Akademiker, Juristen, die für die SP gekämpft haben. Aber die haben nie den Bezug zur Basis verloren. Die haben genau gewusst, was in der Basis los ist. Aber die heutigen wissen das nicht mehr. Ein Beispiel ist natürlich, der Co-Präsident von der SPS hat mal gesagt, es sei ja unerhört, dass die Arbeiter schon um 8 Uhr am Morgen aufstehen müssen. Moment. Ich habe schon neunmal an einem Ort gearbeitet, da waren wir um 8 Uhr zum ersten Mal beim Znüni.
An wem gilt es sich vielleicht zu orientieren? Wer ist Ihr sozialdemokratischer Leuchtturm? An wem könnte sich die heutige Generation eine dicke Scheibe abschneiden?
Das war Willy Richard natürlich. Nicht? Also der hat ja auch Stallgeruch. Der Willy Richard war ein sehr guter Bundesrat und ich bin sicher, dass riesengroße Teile der Bevölkerung sich in ihm abgebildet gesehen haben. Aber einen weiteren Willy Richard sehe ich nicht, auch auf weite Sicht nicht.
Wann war die beste Zeit, die beste Epoche der Sozialdemokratie? Wann war die Blütezeit, die Hochphase?
Ja, das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, der Wiederaufbau von Europa, das hat ja auch auf die Schweiz ausgestrahlt, als das begann, dieser Wiederaufbau und die Fortschritte, die man gemacht hat und erreicht hat, es wurden massenweise Arbeitsplätze geschaffen, nicht durch die SP und nicht durch die Gewerkschaften, das ist nicht deren Aufgabe. Arbeitsplätze schaffen müssen die Unternehmer, aber die SP schafft natürlich die Bedingungen, die richtigen Rahmenbedingungen dazu, damit Arbeitsplätze entstehen kann. Und das hat man damals so gemacht. So hat man die politische Arbeit verstanden, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich etwas entwickeln kann in diesem Land.
Sie haben schon vorhin moniert, dass eben das Gespür für die Basis, das Gespür für die Leute, für die Arbeiter, dass das verloren gegangen ist. Jetzt haben Sie, was würden Sie da raten? Wie behält man die Bodenhaftung? Wie behält man den Kontakt zu den Leuten? Was muss man da tun, dass man eben genau nicht sich dann in einer abgehobenen Blase, in einer sogenannten Elite zurecht oder einnistet, um dann völlig den Kontakt zu den Leuten zu verlieren? Was haben Sie da vielleicht persönlich gemacht oder was haben Sie sich da an anderen Leuten abgeschaut? Was ist da zu tun?
Also ich persönlich war natürlich sehr lange im berufstätig in der Basis. Nicht? Ich habe ja eine Kochlehre gemacht und eine gewisse Zeit lang als Koch gearbeitet und dann auch andere. Auf dem Bau habe ich gearbeitet und da sieht man natürlich in die Bedürfnisse der Bevölkerung hinein. Dann weiß man, wo die Leute der Schuh drückt. Und um das wieder zu erreichen, muss man halt in die Parteifunktionäre, wieder solche Parteifunktionäre herbeiziehen, die so etwas sehen und so etwas erkennen und damit daraus auch etwas machen können. Die jetzigen, die können das nicht. Wie gesagt, wenn die der Meinung sind, der Arbeiter steht morgen um 8 Uhr auf, dann haben sie nicht begriffen, was in diesem Land los ist.
Sehen Sie irgendjemand, in denen Sie vielleicht noch eine gewisse Hoffnung stecken würden, einen Hoffnungsträger für die Zukunft, der vielleicht das Ruder einer scherbelnden Sozialdemokratie herumreißen könnte?
Also eine Person sehe ich nicht. Eine einzelne Person mit Namen sehe ich nicht. Aber ich weiß, dass es sehr viele vernünftige Leute auch in der SP gibt. Die gibt es immer noch. Mit denen rede ich auch und ich weiß auch, dass die willens sind und fähig sind, wären etwas zu unternehmen, aber sie haben den Einfluss nicht mehr. Wie gesagt, ein großer Einfluss, der ausgeübt wird auf die SP, das kommt von der JUSO. Also die JUSO sind so weit, dass sie die große alte SP am Nasenring durch die Gesellschaft, durch das Land ziehen können. Die SP wackelt hinterher. Und Leuten wie die User, die keine Ahnung haben, von wie der Laden läuft. Also ich sage es nochmal, 8 Uhr am Morgen, der Arbeiter steht um 8 Uhr auf, das ist ja unglaublich.
Was würden Sie da raten? Sollte man sich völlig distanzieren, völlig loskoppeln von der User?
Der User klar sagen, was ihre Aufgabe ist und ihr nicht immer hinterher trotten. Und die Parteiführung selber muss halt wieder die personell sich anders aufstellen. Nicht nur einfach immer diese Leute, die direkt von der Uni kommen, sondern Leute, die mit Stallgeruch. Mit diesen Leuten muss man arbeiten. Die Gesellschaft hat Stallgeruch. Auch wenn man in Zürich das nicht so erkennt, aber in diesem Land, in dieser Schweiz, haben ganz viele Leute Stallgeruch oder man kann sagen Maschinenölgeruch, das haben wir immer noch.
Und was ist die Aufgabe der JUSO eigentlich?
Die User, die sollen ihre Mitglieder darauf vorbereiten, dass es in der Partei zu arbeiten gibt, dass man hier arbeiten muss und nicht einfach Geld beziehen kann oder Pfründe beziehen kann, sondern man muss arbeiten.
Riesenthema war in letzter Zeit auch bei dieser Schande von Bern oder im Nachgang dieser Demonstration war auch die Antifa. Was sehen Sie da, was wäre da oder wie schätzen Sie diese Antifa eigentlich ein und auch vielleicht auch, was bedeutet die Antifa für die SP Schweiz? Ist das ein Nachteil, dass es die gibt? Sollte man sich da genauer abgrenzen? Wie sehen Sie diese Baustelle?
Unbedingt sich abgrenzen, natürlich. Weil die Antifa, das ist Wohlstands, verwahrloster Pöbel. Das sind Leute, wie gesagt, die können ja ständig demonstrieren, sind ja ständig unterwegs, während das werktätige Bevölkerung ist an der Arbeit. Die können ganz etwas anders machen. Das sieht man auch mit den Besetzungen von der Uni. Da waren keine werktätige Bevölkerung dort. Niemand hat demonstriert aus der werktätigen Bevölkerung. Das waren Leute, die gar keine Erwerbsarbeit nachgehen. Und von denen muss man sich klar distanzieren. Die Antifa-Leute, es gibt offenbar jetzt eine Entwicklung innerhalb von der Antifa, einzelne Leute, die dort aussteigen wollen. Das ist zu begrüßen, das stimmt. Aber der große Haufen der Antifa, der schadet einfach der SP, solange sich die SP nicht klar davon distanziert. Es geht nicht nur einfach um Brandstiftung und so, sondern es geht auch um eine inhaltliche Distanzierung von der Antifa.
Es geht ja doch viel weiter. Das Gegenteil ist ja der Fall. Ein Fabian Molina, Nationalrat, der marschiert damit, fast schon schwarz vermummt, marschiert er da zuvorderst mit. Also ich meine, das ist ja das Gegenteil. Was halten Sie von so etwas?
Ja, der Herr Molina, der ist ja auch der Meinung, dass das Kopftuch für die Frau etwas Tolles ist. Er hat mir gesagt, er würde sich, nachdem der Fall war nachdem Mahsa Amini von der Sittenpolizei in Persien totgeschlagen wurde, habe ich der SP gesagt, was unternehmt ihr? Warum protestiert ihr nicht? Ja, die SP hat nichts gesagt. Da hat er mir zur Antwort gegeben, ja, das sei schon schlimm, aber er würde sich weiterhin immer dafür einsetzen, dass die Frauen Kopftuch tragen können. Der Mann hat nicht begriffen, was das Kopftuch ist. Das Kopftuch ist ein Herrschaftsinstrument über die Frauen. Mit dem Kopftuch kann man die Frauen eben um das Kopftuch zwingen. Und wenn man das nicht begreift, dann glaube ich, hat man in der SP nichts verloren.
Sollten Sie vielleicht generell von der Migrationspolitik der SP, ist die gut, ist die richtig, ist da der Umgang in Ihrem Sinne?
Man kann natürlich innerhalb von der SP nicht sagen, wir sind für Naturschutz und wir sind für gegen den Klimawandel und gleichzeitig tausenderweise Leute hereinlassen. Für all die Menschen, die hierher kommen, muss man Häuser bauen, man muss Straßen bauen. Alle, die wollen ein Handy und die wollen Sonntagsbraten, die wollen alles das auch. Und man darf ihnen das nicht verwehren. Und wenn man für eine 10 Millionen Schweiz oder 10 Milliarden Welt einsteht, dann muss man halt feststellen, dann ist halt fertig mit Rehlein im Wald, sondern da werden die Wälder einplaniert und dann baut man Häuser hin. Man muss endlich merken, dass wir können nicht überfüllen, wir können die Schweiz nicht überfüllen. Man merkt das ja auch in der Bevölkerung, die Bevölkerung ist sehr kritisch gegen diesen Zustrom von Migration, die ist sehr kritisch, die mögen nicht mehr mitmachen, kann nicht mehr getragen werden. Und die SP muss einmal ein paar klare Worte sagen, jetzt ist genug. Man kann, wissen Sie, wenn man immer wieder, man sagt mir immer wieder, ja, aber wir brauchen Fachkräfte, wir importieren Fachkräfte. Was heißt das? Das ist doch eine neue Form von Kolonialismus. Man holt aus den Entwicklungsländern die Fachkräfte weg und bringt sie zu uns. Diese Fachkräfte, die wir hierher bringen, die müssten ja eigentlich in diesen Herkunftsländern, müssen die doch ihre eigenen Länder entwickeln können. Aber nein, wir zügeln die Leute ab. Uns geht es gut, wir sparen die Ausbildung und die Entwicklungsländer schauen in die Röhre.
Gibt es eigentlich noch irgendein Themenfeld, wo die SP aktuell richtig liegt? Was macht die SP Schweiz aktuell gut?
Ich sehe nichts, was sie gut macht. Also wenn ich die Medien konsumiere, dann ich sehe nichts, ich höre nichts. Sie reden von Männern und Frauenunterschieden. Es gibt noch ein drittes Geschlecht, ein viertes Geschlecht. Und also lauter solche Themen, die eigentlich überhaupt nicht relevant sind für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Da ist die SP stark. Und das bringt uns nicht vorwärts.
Was halten Sie von den Bundesräten? Beat Jans, zum einen der Justizminister, der Justizminister, und dann haben wir Elisabeth Bohm-Schneider, Gesundheitsministerin. Was, Was ist euer Urteil aktuell oder eine Lagebeurteilung, Zwischenfazit?
Ja, also ich beobachte diese zwei nicht. Ich finde sie schrecklich langweilig. Bomschneider ist eine klassische Linksaußenpolitikerin, die auch keine Ahnung hat. Die mag etwas von Schafzucht verstehen, das bin ich hier nicht neidisch, aber von sonst versteht sie nichts. Ich glaube nicht, dass die eine Beziehung hat zur werktätigen Bevölkerung. Mhm. Und der Herr Jans genauso gleich. Mhm.
Mhm. Das war in letzter Zeit personalpolitisch der größte Fehler. Ich meine, da wäre beispielsweise ein Daniel Josic, hat sich ja mal für den Bundesrat noch beworben. Mhm. Eine Figur, die Sie jetzt von den Positionen vielleicht nicht so schlecht finden, oder täusche ich mich? Was war das ein Riesenfehler? Oder wo sehen Sie den personalpolitisch größten Fehler, jetzt auch in der Besetzung der Ämter, wenn es Parteipräsidium, wo sehen Sie da den größten Personalentscheid, den Ihnen Bauchschmerzen bereitet hat?
Die SP hat die seltene Gabe, ihre besten Leute vor den Kopf zu stoßen. Mario Fehr in Zürich ist quasi aus der Partei rausgeworfen worden. Also der Mann, mit dem man Wahlen gewinnt, der Mann, der klare sozialdemokratische Politik gemacht hat, halt nicht das, was die Linksextremen wollen, sondern klare sozialdemokratische Politik, also für die Mehrheit der Bevölkerung hingestanden ist, den hat man rausgeworfen. Beim Daniel Josic, der wäre natürlich im Bundesrat sehr gefährlich geworden, der hätte sich von der SP auch nicht auf der Nase herumtanzen lassen, die hätten das ihn nicht in den Griff bekommen, darum hat man ihn nicht gewählt. Die Bürgerlichen hätten ihn vielleicht schon gewollt, aber auch die Bürgerlichen, eigentlich hätten ja, wenn die Bürgerlichen wirklich zusammengestanden wären, hätten sie Josic wählen können. Sie hätten die Mehrheit gehabt, aber auch die Bürgerlichen mögen es nicht, wenn ein starker Sozialdemokrat Bundesrat wird.
Welches ist aktuell das größte Problem der Schweiz aus Ihrer Sicht? Mit welchem Thema würde oder könnte die SP in Zukunft Wahlen gewinnen?
Mit Bildung, mit Ausbildung für der Jugendlichen, der Bildungswert der Jugendlichen, also nicht der universitäre, sondern der berufliche Bildungsweg, das wieder ganz massiv stärken. Und dafür besorgt sein, dass auch Fachkräfte später ausgebildet werden. Die weiterführende Berufsausbildung, das muss man unbedingt stark fördern. Man sieht das in den USA, dort beginnt man zu merken, dass man solche Leute braucht.
EU, ist das ein Thema? Diese bilateralen Verträge, die SVP als Knebelverträge, Unterwerfungsverträge bezeichnet, die SP ist, soweit ich das beurteilen kann, mit Nussbaumer und Co. Fast schon euphorisch dafür. Wie sehen Sie dieses Thema? Ist das wichtig für die SP?
Ich bin einer von den ganz, ganz, ganz wenigen, die das Vertragswerk von 900 Seiten nicht gelesen hat. Aber Sekundärliteratur natürlich darüber schon. Ich weiß in etwa, worum es geht. Es gibt ein wunderschönes Bild, etwa 8 Wochen alt. Da sitzt halb Europa, sitzt der Meloni, Stramer, Merz, der von Finnland, der Rüttgens von der EU. Die sitzen wie eine Schulklasse im Büro von Donald Trump. Und er sagt ihnen, wo es lang geht. 8 Leute sitzen da wie Schulkinder und hören dem Rektor zu. Das ist Europa. Mhm. Europa ist überhaupt nicht einig in nichts und sie hat keine Kraft und nichts. Man muss sich mal vorstellen, Russland hat etwa 180 Millionen Einwohner, Amerika hat etwa 350 Einwohner und Europa hat 450 bis 500 Millionen Einwohner und lässt sich von diesen Zweien an der Nase herumführen. Das ist ja unglaublich. Die EU ist ein Popanz. Warum man da so derart hinterher rennt und das unbedingt dabei sein wollen, das verstehe ich nicht. Wir haben genug, wir haben eigene Leute, wir können uns selber durchschlagen, haben wir lange gemacht und wir könnten bessere Verträge mit der EU erreichen. Mhm. Wir hätten längstens mit England, also mit United Kingdom hätten wir mehr machen tun können und mit den USA hätten wir mehr tun können. Jetzt hat uns der mit den 39% Zöllen bestraft, weil wir ihm eigentlich, Amerika eigentlich jahrzehntelang eine lange Nase gedreht haben.
Sie haben die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg angesprochen, wo die Sozialdemokratie in der Blütephase war, in Europa, Wiederaufbau. Nun ist sie im Niedergang. Wenn wir Großbritannien anschauen, Starmer, das ist ja unglaublich, Deutschland, einstelliger Prozentbereich, Schweiz auch nicht gerade rosig. Sozialdemokratie ist in Europa gerade nicht Trumpf. Ganz anders die Konservativen. Da sei ein Rechtsrutsch im Gange. Was ist da in Europa los? Besorgt Sie dieser Trend, der sich da abzeichnet, diese Melonis, Orbans, Le Pens, die da aus dem Boden schießen und, ja, und an die Macht, an die Regierung kommen? Oder lässt sich das kalt? Ist das die logische Folge einer völlig falschen Politik der letzten Jahre?
Das ist sehr viel. Es ist halt die Arroganz der Linken, oder? Dass die Linke sagt, wir wissen, wie es geht und wir reden miteinander nicht. Ganz deutlich ist das in Deutschland mit der Brandmauer. Also die Deutschen können Mauern errichten, das hat die DDR ja gezeigt, aber solche Mauern können auch einreißen. Und dann wird es, dann passiert etwas. Und was die deutsche SPD macht und auch die Bürger, der Merz jetzt auch, mit der AfD nicht zu reden, bitteschön, es sind etwa 15 Millionen Menschen wählen AfD. Und da kann man doch nicht sagen, mit denen reden wir nicht. Wir in der Schweiz machen das ja, wir reden ja mit allen. Also ich habe das in meiner Parlamentsarbeit ja so gehalten, ich kann mit jedem Trottel im Parlament kann ich reden. Der wurde ja von Wählern gewählt. Es gibt ja Wähler, die wollen, dass der im Parlament ist und sie vertritt. Also hat man auch die Pflicht, mit diesen Leuten zu reden, mit diesen Leuten etwas zu machen. Niemand in Deutschland will Deutschland kaputt machen, auch die AfD nicht. Die haben einfach einen anderen Weg. Und da muss man doch von diesen Leuten profitieren, dass sie, wenn man diese Leute einbindet, die AfD einbindet oder auch die ganz Ultralinken einbindet, macht man auch immer wieder, dann kann man etwas erreichen. Aber wenn man sagt nein, dann erreicht man nichts. Es ist die Arroganz der Macht, die man lange hatte. Aber jetzt geht die Macht weg. Und jetzt sollte man eigentlich auf die Idee kommen, halt, jetzt muss ich mit der Arroganz runterfahren, sonst bin ich ganz weg.
Sie haben eine Lebenserfahrung von 77 Jahren. Da sind viele Krisen, Katastrophen, auch Kriege darunter. Haben Sie die Zeitzeuge der Weltgeschichte sozusagen politisch geprägt? 50 Jahre SPÖ, haben da mitgemacht, mitgearbeitet. Was würden Sie sagen, ist die aktuelle Zeit etwas, wenn wir jetzt an diesen Rechtsrutsch denken oder diesen mutmaßlichen oder angeblichen Rechtsrutsch in Europa, AfD, diese Neonazis, die da an die Macht kommen, langsam aber sicher, oder ist das etwas, das Sie umtreibt, besorgt, das Ihnen Angst bereitet?
Ja, besorgt, Angst bereitet es mir nicht. Ich denke, es gibt genug kluge Leute in diesem Land und in ganz Europa und auch weltweit, die im entscheidenden Fall richtig handeln können. Es klappt nicht immer, das sieht man in Russland, dort kommt es zum Krieg. Aber auch Putin wird nicht lange die Sache nicht lange überleben. Wenn er mal biologisch fertig ist, dann kommt ein anderer, da kann man hoffen, dass sich die Sache ändert. In der Weltgeschichte, es geht halt auf und ab. Und mich überrascht nichts, also mich hat der Angriff von Putin hat mich nicht überrascht. Mich hat überrascht, dass nach dem Fall der Mauer habe ich auch, muss ich gestehen, geglaubt, jetzt geht's vorwärts. Jetzt wunderbar. Wandel durch Handel. Großartig, großartig. Aber das war dann schon 2000 Grozny und so war das dann mal, habe ich gemerkt, es stimmt doch nicht ganz. Dann natürlich 2014 war Ende, oder? Aber warum es gab so viele Leute in der Politik, die haben das immer noch nicht geglaubt. Und ich habe immer gesagt, schaut doch mal, was in der Schweiz, in Europa gelaufen ist vor dem Zweiten Weltkrieg. Hitler hat immer wieder noch ein bisschen mehr gewollt, so wie der Putin auch. Noch ein bisschen, doch ein bisschen, da ein bisschen. Und man hat immer nachgegeben. Das ist der größte Fehler. Mhm. Wenn solche Leute solche maßlosen Ansprüche stellen, da muss man klar auf den Tisch schauen und sagen, Stuff, Schluss, machen wir nicht. Mhm. Mhm. Man kann mit der Halunken kann man nicht Geschäfte machen. Halunken muss man sagen, Schluss.
Mhm. Aber wäre das Thema Frieden, ich meine, wir haben über Gaza jetzt gesprochen, jetzt sind wir bei der Ukraine, wäre dieses Friedensthema etwas, das die sozialdemokratische Politik stärker beackern sollte, auch ja, auch parteipolitisch, europaweit.
Ja, das hat sie ja, dafür ist ja die alte Sozialdemokratie bekannt. Sie hatte lange eine pazifistische Tradition, die hat sie dann im Gefolge des Zweiten Weltkriegs aufgegeben. Und das war richtig so. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg glaubte sie halt auch, jetzt ist alles vorbei. Und da kam der Pazifismus wieder auf. Und jetzt ist er immer noch da. Es gibt ganz viele Leute in der SP, die meinen, mit Blümchen verteilen und so, da würde dann automatisch der Weltfrieden ausbrechen. Und das ist nicht so. Man muss auch als Linker und als Sozialdemokrat klare Kante zeigen und sagen, wir müssen aufrüsten, denn wer den Frieden will, muss sich für den Krieg vorbereiten, weil der Krieg kommt. Mhm. Und er kommt umso schneller, je schwächer wir sind.
Schauen wir in die Zukunft, Sozialdemokratie. Was wären drei Massnahmen, Sofortmaßnahmen, die Sie jetzt, wenn Sie oberster Berater von Cedric Wermuth und Matthäa Maier in der SP Schweiz wären, was sollte diese Parteispitze jetzt sofort unternehmen, damit es vielleicht bei den nächsten Wahlen national gut kommt und nicht schlecht kommt?
Also die erste Ding ist, Cedric Wermuth soll sein Amt abgeben, also als Parteipräsident. Matthäa Maier kann das auch alleine. Das zweite wäre, die Parteisatzung so zu ändern, dass mit Pazifismus rauswerfen und klare Kante bekennen zur Landesverteidigung. Und das dritte wäre, sich mit Europa befassen. Ich persönlich meine, wichtiger als die EU wäre die NATO. Wenn man die Europakarte ansieht, dann sieht man, die Schweiz ist mitten in Europa, dann kommt die Verlängerung Österreich und dann kommt die Verlängerung Slowenien und alle diese drei Länder, also Slowenien wäre in der NATO, aber Österreich nicht und Schweiz nicht. Also wenn Putin will, dann rast er über diese drei Länder direkt ins Herz von Europa hinein. Und das ist eine Gefahr, das ist eine reale Gefahr. Das müssen wir erkennen. Das muss die SP erkennen. Solche Sachen muss die SP erkennen und sagen, stopp, wir rüsten jetzt auf.
Mhm. Aber wäre es nicht viel eher in der Tradition der Partei, sich da als Friedenstaube zu geben, sich zur Neutralität bekennen, mit allen zu reden, Frieden zu schaffen ohne Waffen, wie da dieser berühmte Slogan heißt?
Alle diese Gewaltprobleme wurden nicht mit Geplapper und mit Rosenverteilen gelöst, sondern mit Gewalt. Mit Gewalt. Man kann mit Herrn Putin nicht reden, man konnte mit Herrn Hitler nicht reden, man kann sie nur zerschlagen. Man kann ihnen eine Warnung aussprechen und sagen, hört auf damit, und wenn nicht, dann zerschlagen wir euch. Das hat Israel gemacht mit der Hamas, oder? Und die Wirkung ist da.
Was bei Ihnen unglaublich faszinierend ist, als Attenhofer entspringen Sie einer unglaublich faszinierenden Familiengeschichte. Können Sie ein bisschen noch über Ihre Vorfahren, das haben wir vorhin kurz im Vorgespräch, haben wir da noch darüber gesprochen, Karl Attenhofer, unter anderem der berühmte Dirigent Zürcher, dann Attenberg, oder haben wir gesagt, der Dokumentarfilmer. Erzählen Sie noch ein bisschen über Ihre Familie, das ist hochinteressant.
Ja, also die, von denen ich jetzt rede, habe ich keinen persönlich gekannt. Die sind ja schon länger tot. Sie sind schon gestorben, bevor ich auf der Welt war. Sehr bekannt ist natürlich der Ski Attenhofer. Der hat die Flexbindung erfunden, hat eine Skifabrik in Zürich und hat die dann, weil er keine Nachkommen hatte, hat er sie verkauft. Aber der Attenhofer Ski, der ist eigentlich sehr bekannt. Gibt es auch sehr gute Werbeplakate dafür. schöne Sachen hat er gemacht. Das andere ist, dass Karl Altenhofer, der Sängervater von Zürich, der dann aber in Rapperswil gewohnt hat, der Karl Altenhofer war nicht nur der Vater von den Singstudenten, sondern er war noch Komponist und hat auch und dirigiert natürlich, oder? Das, ein berühmtes Lied, das Weiße Kreuz im roten Feld und so. Also ein paar vaterländische Lieder hat er komponiert. Und dann gibt es noch die
Elsi Altenhofer.
Ja, die Elsi Altenhofer, die habe ich noch gekannt. Und mit der bin ich noch als Kind, war ich mit der noch zusammen. Das ist die großartige Kabarettistin, die sich gegen den roten und gegen den braunen und gegen den roten Terror engagiert hat. Das war eine ganz tolle Frau. Sie war auch eine der ersten Pilotinnen. Es war eine wehrhafte, gute Frau. Solche Frauen gefallen mir.
Und eben, Sie haben ja gesagt, die Altenhofer seien dann auch noch ausgewandert nach Großbritannien und da seien dann eben die Attenboroughs, seien dann da entsprungen.
Attenborough, die Attenboroughs, Borough im Sinn von Hof, die müssen vor wie viel 100 Jahren, weiß ich nicht, 200-300 Jahren, müssen da Leute ausgewandert sein. Und nach England und sie haben sich dann umbenannt in Altenhofer, also das ist Attenborough, heißt Altenhofer. Und dort wurde der Dokumentarfilm David Attenborough und dann gab es noch einen Schauspieler oder Regisseur, auch mit Namen Attenborough. Aber ob die miteinander etwas zu tun haben, weiß ich nicht. Vielleicht gibt's Attenborough auch noch nicht von unserer Seite her. Mhm. Aber ist noch interessant. Mhm. Die haben sich immer wieder verbreitet. Es soll auch mal vor 1000 Jahren, ich weiß nicht wie lange, soll es am Vatikan jemanden gegeben haben, der dort eine Rolle gespielt hat. Mhm. Aber ist schon länger her. Wahrscheinlich hatten wir auch noch Kreuzritter. Das ist gut möglich, ja.
Letzte Frage, was ist eigentlich für Sie die Genialität der Schweiz? Das fragen wir immer wieder verschiedene Persönlichkeiten, die sich auch lange in der Schweiz engagiert haben, für die Schweiz engagiert haben, die hier verwurzelt sind, wie eben genau Sie, also mit dieser Familiengeschichte immer zweifellos. Was ist für Sie das Genialste, das Faszinierendste, das Beste an der Schweiz?
Die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Völker, die da zusammenspielen. Die Tessiner sind keine Schaffhauser, aber die sind zusammen und die direkte Demokratie, das ist ganz, ganz wesentlich. Das hält das Land zusammen. Da müssen wir sehr Sorge geben, dass das so bleibt.
Herr Altenhofer, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte, gern geschehen. Hat mich gefreut.